Thekenphilosophen. Der Talk von und mit Ralf Friedrichs und seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Ja, Mensch, was sind wir heute wieder gut drauf, wenn wir an die ersten 60 Minuten des Spiels 1. FC Köln gegen Magdeburg denken. Der Rest, das folgt dann später das Gesicht dazu. Also müssen wir natürlich drüber reden. Viele warten schon drauf. Ich bin schon angeschrieben worden. Und ihr habt schon gesehen, tolle Gäste heute hier. Als ersten jemanden, der ein Vater, ein Mitvater, ein Mitbegründer der Thekenphilosophen ist. Wenn ich nur an dieses geile Buch denke, was wir zusammen geschrieben haben. Thomas Wagner von Sky, RTL und allen anderen Sendern, die dich gerade brauchen können.
Ja, es ist eine schöne Erinnerung an das Buch. Das müssen wir noch mal einen zweiten Teil auflegen. Bin ich echt danach gefragt worden schon mal.
Du wirst lachen. Es wird jetzt wieder öfter angefragt.
Ja.
Also ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil wir mit den Thekenphilosophen...
Vielleicht können wir noch mal auflegen und dann vielleicht mal Teil 2 angehen.
Ich bin für alles offen. Für
jede und Entschuldigung, Frage, jetzt muss ich mich erstmal entschuldigen. Wenn man zu einem Podcast über das weiße Ballett einen feinen Club kommt, dann kann man normal nicht im Trainingsanzug kommen. Aber ich hatte eben einen nicht aufschiebbaren Termin beim Physio und habe mir jetzt erlaubt, für die zweite Liga hemdsärmlich hier vorbeizukommen.
Also erstens Tag zusammen, ne? Ja. Es ist eine Sportsendung, von daher wollen wir hier natürlich auch, bist du hier im sportlichen Outfit, find natürlich willkommen. Und ebenso willkommen ist natürlich unser Co-Host hier, Julian Witzel von Focus Online. Herzlich willkommen. Lieber Julian, auch dir.
Ja, grüßt euch.
So, wer will denn anfangen? Also ich meine, du bist ja sozusagen der Neutrale, deswegen fange ich jetzt einfach mal mit ihm an. 2-1 verloren, ein Spiel, was man, jetzt kommt wieder der blöde Spruch, nicht verlieren darf. Trotz 1948 Torschüssen. Also ich war aber komischerweise nicht überrascht, dass wir es verloren haben.
Echt? Ich schon.
Erzähl, warum?
Ja, also...
Es lief doch eigentlich wie immer.
Ja, aber du kannst doch nicht ernsthaft bei dem Spiel davon ausgehen, dass du das noch verlierst.
Nein, eigentlich nicht, aber...
Also, eigentlich. Das war schon... Also, es hat quasi in den Extremen gezeigt, woran es jetzt bisher kränkelt, diese Saison, finde ich.
Ja.
Löchrige Abwehr. Also, ich finde auch, wie die Gegentore verteidigt oder nicht verteidigt wurden, war schon schwierig. Aber diese Hülle und Fülle an Chancen und dann nur ein Tor zu machen, das war dann wirklich ganz extrem. Also wir hatten ja schon große Chancenwucher diese Saison, aber das war dann schon, das hat den Rahmen ja komplett gesprengt. Ich habe mir, glaube ich, 4 verschiedene Zusammenfassungen angesehen und immer haben trotzdem...
Nicht besser, ne?
Nee, aber trotzdem haben immer irgendwo noch 2 oder 3 Top-Chancen gefehlt, die bei so einem lauen 0-0 wären die immer noch mit drin, wo sie dreimal innerhalb vom 16er noch geblockt wurden oder sonst was. Also es war... Ja, du hast mir geschrieben, hätte 3-0 stehen müssen und ich finde das wirklich zu tief gestapelt. Beim Stand von, als das 1-1 fiel, hätte es mindestens 4-0 stehen müssen.
Okay, ich meine, du musst bis zur 60. Minute 3-0 führen, damit du das Spiel noch gewinnst. Darüber reden wir gleich noch.
Ach, du meinst wegen der Einwechslung?
Wegen der Einwechslung, genau. Vor der hatte ich nämlich richtig Angst, aber das machen wir dann gleich. Thomas, okay. Du bist jetzt sozusagen der Neutrale, auch wenn wir natürlich alle wissen, dass du durchaus den FC interessiert verfolgst. Wie hast du es gesehen?
Also ich habe das Spiel nicht über 90 Minuten gesehen, aber ich habe auch verschiedene Zusammenfassungen gesehen. Und also da brauchen wir jetzt noch nicht lange rumzudiskutieren. So ein Spiel kannst du normalerweise nicht verlieren. Wir wissen natürlich, dass es im Fußball solche Sachen gibt. Ich habe immer ein Problem damit, wenn man sagt, bevor das 1-1 fällt, müssen wir schon 4-0 führen. Ich habe immer genauso argumentiert. Das Problem ist nur immer so ein bisschen, wenn jetzt das 2-0 fällt, das war ja wirklich überfällig, dann verändert sich ja vielleicht auch die Statik des Spiels. Der Gegner versucht dann nochmal was. Also du kannst nicht alles aufaddieren, okay, was da war, bevor ein Tor fällt.
Ja.
Also nee, das ist so, habe ich mir selber mal irgendwann überlegt. Aber klar ist, dass der FC ja so dermaßen überlegen war und richtig guten Fußball gespielt hat. Dieses Spiel, bin ich bei euch, kann man nicht verlieren. Ich glaube nur, wenn wir gleich in die Tiefe gehen, muss man schon sagen, dass es in diesem Spiel auch 1-2 Dinge gibt, die man schon auf die ganze Saison drüberlegen kann. Und wenn ich jetzt viele höre, ja, wir sind total auf dem richtigen Weg, ist alles super, die Mannschaft spielt perfekt, aber das Spiel nicht gewonnen hat und aus einem relativ leichten Startprogramm 7 Punkte raus hat, dann muss man schon über ein paar Sachen, glaube ich, reden, die einem auch Sorgen machen können.
Und deswegen sind wir auch heute hier, genau darüber zu sprechen. Und witzigerweise, du erinnerst dich sicher noch, wir haben ja nach dem Schalke-Spiel, als ganz Köln schon ausgeflippt ist, das neue Athletic Bilbao, die Transfersperre war unser Segen. Und ich das hier für absoluten Unsinn und für Quatsch dargestellt habe, dafür haben mich einige Leute angeschrieben, das wäre aber etwas übertrieben dargestellt. Ne? Nämlich genau das, diese Rückschläge werden kommen. Und dieser Rückschlag ist jetzt gekommen. Ich hasse es ja, recht zu behalten, wenn es gegen den FC ist, aber es war nun mal so, ne? Weil das Spiel gegen Schalke war doch kaum anders. Du hast total dominant, du hast aber 3 Tore gemacht, das war der Unterschied. Ne? Da hat Schalke auch ein bisschen mitgeholfen, aber der FC hat es auch gut gemacht in dem Spiel. Aber wenn der FC bis zur 60. Minute nicht 3-0 führt aktuell, dann ist das Spiel immer in Gefahr. Und selbst gegen Schalke wäre es ja fast noch schief gegangen. Stell dir mal vor, das 3-2 hätte gegolten. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das geschafft hätten. Jetzt bist du dran.
Der ist schon Puls hier.
Mann. Ja, was mich aufregt.
Fußball ist ja kein Spiel der Konjunktive, ne?
Ja, das ist richtig.
Also, außerdem das 3-2 war halt
abseits. Das dürfen wir aber eigentlich gar nicht ertorten.
Ja, aber das 3-2 war halt abseits.
Ja, was also, hätte da schon schief gehen können? Ja. Und der ganze Spielverlauf ist ja im Prinzip in allen Spielen fast identisch gewesen.
Stimmt.
Hoch überlegen, ja. Bis zum 16er sieht das fußballerisch echt gut aus. Und das hat wahrscheinlich selten so gut ausgesehen wie gegen Magdeburg. Fußballerisch, aber...
Wobei, wenn ich da gerade einhaken darf, ich finde, das sieht wirklich gut aus, wobei ich mir trotzdem noch nicht ganz sicher bin, ob das, was Struber spielen lassen möchte, das ist ja eigentlich RB-Schule, hohes Pressing und sowas. Du wirst hier eigentlich als FC in den meisten Spielen das Spiel machen müssen und du hast jetzt bisher auch ein paar Gegner gehabt. Okay, im ersten Spiel hat er eher defensiver gespielt, als man gedacht hätte, aber Schalke zu Hause hat mitgespielt, weil Schalke kann sich auch nicht hinten reinstellen vor eigenem Publikum. Magdeburg ist eine der wenigen Mannschaften, die immer Fußball spielen wollen. Das heißt, du wirst ja auch Mannschaften haben, die stellen sich einfach nur hinten rein. Und dann kannst du vielleicht in einem Heimspiel mit Pressing Mannschaften unter Druck setzen. Aber ob Pressing alleine ausreichen wird, als du bist ja eigentlich in 28 bis 30 Spielen der Favorit. Eigentlich bist du der absolute Top-Favorit mit dem Kader und der finanziellen Ausstattung.
Ja.
Da bin ich mir übrigens nicht ganz sicher, weil da werden sich auch andere, die werden einfach sagen, gib denen einfach den Ball und ich stelle mich hinten rein. Und das könnte ein guter Punkt,
weil viele Chancen gegen Magdeburg entstanden ja durch dieses Gegenpressing.
Genau.
Weil der Titz ja wirklich penetrant darauf setzt, einmal alles hinten rauszuspielen, was ja gegen den FC absolut Banane ist, wenn man ehrlich ist. Also, es war ja nicht deren Können, dass sie nur 1-0 zurück.
Also Magdeburg spielt ja einer der riskantesten Stile. Das kann ja auch richtig in die Hose gehen. Und ist es ja eigentlich auch. Ja. Ne?
Theoretisch wäre es das gewesen, ja, aber ist halt nicht. Ich meine, letztendlich hast du eine relativ starke Mannschaft, weil Magdeburg steht ja auch vor uns. Und hast ja auch gesehen, dass da Potenzial ist. Aber die hast du ja lange beherrscht. Ich frage mich aber trotzdem, ob mich langsam aber sicher dieses Spiel, was du hast gerade die RB-Schule erwähnt, aus der kommt Struber ja auch. Und dann haben wir natürlich, wenn ich mal so ein bisschen, vielleicht kannst du dich noch an Alexander Zorniger in Stuttgart erinnern. Mhm. Das war ja auch so ein Ding. Ne? Die haben ja betörend gut Fußball gespielt, haben nur die Dinger nicht gemacht und sind immer ausgekontert worden. Und Zorniger war dann irgendwann Geschichte. Muss der FC sein Spiel anpassen?
Ja, nee, wenn er die Dinger nicht macht, dann nicht. Also, was bringt das?
Machen sie ja nicht.
Aber was bringt das, wenn man jetzt defensiver auftritt oder nicht mehr drauf geht? Das führt ja dann zu nichts.
Also ich
weiß nicht, ob die Defensive dadurch stabiler wird.
Nee, aber ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, dass du, wenn du jetzt einfach mal drüber gehst über die Spiele, denke ich, musst du gegen den HSV einen Punkt eigentlich holen. Du musst eigentlich in Elversberg gewinnen. Du hast das Spiel gegen Braunschweig gewonnen. Braunschweig ist aber auch eine der schwächsten Mannschaften der Liga. Ja. Das gehört auch dazu. Das, was Ralf eben gesagt hat, sehe ich schon auch ein bisschen ähnlich. Das Schalke-Spiel hat auch in ein paar Phasen gesehen. Ich finde, es war am Anfang ein total souveräner Auftritt. Aber du kommst dann irgendwann, das ist wahrscheinlich mit dieser jungen Mannschaft auch gar nicht anders zu machen. Du kriegst dann so 20 Minuten, wo du denkst, boah, also wenn Schalke dieses Tor wirklich macht und wenn du die beiden Abseitsentscheidungen pro FC, also das zum 3-0, was war es? 3-0 und dann das zum 3-2. Also ich weiß immer noch nicht, wer da die Linien teilweise anlegt. Also da kann ich auch manche Schalker verstehen, die damit gehadert haben so ein bisschen. Da gebe ich ihm schon recht, das ist dann so eine Phase, da kann das Spiel auch kippen. Und hier kippt es, obwohl es eigentlich gar nicht kippen kann. Für mich wäre mehr interessant, hat Struber auch tatsächlich einen Plan B? Ja. Wenn irgendwann eine Mannschaft kommt, ich sage mal, du spielst gegen den KSC oder sowas, die körperlich auch robust sind und so, und die einfach sagen, jetzt lass die mal kommen und wir warten vorne auf unseren Leuten. Denn die Gegner, die bisher da waren, haben mit ihrem eigenen Anspruch, was fürs Spiel zu machen, eigentlich diesem System die Karten gespielt. Das wirst du aber nicht über die ganze Saison haben.
Mit Ausnahme finde ich schon Elversberg. Ja. Da war Elversberg war sehr destruktiv und da hatte auch 4-5 dicke Chancen in der ersten Halbzeit.
Ja, du hast natürlich
aber dann hat sich Elversberg auf einmal getraut und dann nahm das so eine andere Wendung. Aber
du hast natürlich auch für eine zweite Liga hast du natürlich eine wahnsinnige individuelle Klasse. Also der FC hat schon von den einzelnen Spielern für mich den stärksten Kader der
zweiten Liga. Deswegen, also ich glaube, es wird nie daran haken, also es sei denn, die haben mehrfach einen schlechten Tag, dass du dir genug Chancen herausspielst, auch wenn die defensiv robuster sind und tiefer stehen.
Nein, es ging mir auch mehr darum, wenn wir in dieser Diskussion drin sind, dass jetzt alle sagen, boah, so einen schönen Fußball haben wir seit Jahren hier nicht gespielt. Ich sage, das ist ein sehr, das ist ein Spektakelstil, wenn du einen Gegner hast, der dir auch was anbietet, weil Magdeburg wird immer von hinten rausspielen, da denkst du dir als Magdeburg-Fan, knall den Ball doch mal nach vorne und deshalb kann mir diese Vielzahl von Chancen mit Tempo und Kombinationen, aber ich habe einfach nur gesagt, ich glaube, es braucht auch im Laufe einer langen Saison eine Variante B. Und ich bin bei diesen Trainern der RB-Schule, ich kann den Struber gar nicht beurteilen. Ich weiß, dass er als einer der wenigen Trainer mit Salzburg kein Meister geworden ist. Dafür hat er auch, ich glaube, in Amerika, wo er sogar irgendwie auch mal war, hat er ja auch einen guten Job gemacht. Also nicht falsch verstehen.
Ja.
Ich frage mich immer nur, gibt es auch einen Plan B? Und das ist meiner Meinung nach wichtig.
Könnte ja interessant werden, weil wir spielen ja jetzt in Düsseldorf und das ist der Tabellenführer. 7-1 Tore haben die. Haben gar nicht so viel geschossen, aber auch kaum was kassiert. War schon überrascht, dass die sich nach dem Drama in der Relegation jetzt so gefangen haben.
Und, wo sie vor allen Dingen ihren besten Spieler verloren haben.
Ja, Zoll ist weg. Ne?
Und jetzt, Engelhardt weg, die beiden besten vom letzten Jahr. Also ich bin total überrascht, dass die oben sind.
Ich bin auch überrascht, aber es ist eine eingespielte Truppe.
Ja, aber eingespielt, das trifft es ja, glaube ich, gar nicht. Ich meine, die haben so einen
Spieler. Die besten fehlen.
Ja, und Danny Schmidt, das ist einer, der kommt aus
Regionalliga.
Mainz 2. Rossmann, der war Ergänzungsspieler beim KSC. Die spielen alle. Also ich glaube, dass Dune A ein richtig guter Trainer ist. Also das muss
ja, kennst
ihn ja. Ja, ich kenne den ja nicht nur HSV, der war ja auch in der zweiten und dritten Liga, habe ich den schon gesehen. Ich mag den auch, der hat eine smarte Art, aber ich meine, dieses Relegationsdrama, das so aus den Klamotten zu kriegen, also ich habe mit denen überhaupt nicht gerechnet dieses Jahr. Und ich glaube übrigens auch nicht, dass die jetzt sagen, wir sind hier der Tabellenführer, Derby, wir machen das Spiel.
Die geben den
Ball. Genau, die haben eine wahnsinnig gute Abwehr, wie du es gerade gesagt hast, einen Gegentreffer erst bekommen. Das wird interessant, das zu sehen.
Da bin ich wirklich neugierig, wie der FC da auch aufspielen wird. Also das ist ja auch, das sind ja entscheidende Wochen. Ne? Du spielst, was heißt vorentscheidende, ich will nicht sagen entscheidende, das ist natürlich Unsinn. Aber zumindest die Richtung der nächsten Wochen und Monate wird, glaube ich, in den nächsten zwei Spielen vorgegeben.
Ja, das ist mir ein bisschen viel.
Ja, wenn du beide verlierst, bist du erstmal raus.
Ja, okay.
Dann musst du dich erstmal wieder langsam
machen. Aber ich meine jetzt umgekehrt, wenn wir beide gewinnen, steigen wir trotzdem nicht direkt
rein. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Ich rede davon für die nächsten Wochen.
Ja, okay.
Das ist dafür eine
Aber es stimmt, also du musst schon mindestens 4 Punkte holen, 3 Punkte, damit du. Das ist ja für mich dieses Wichtige, die Tuchfühlung bis zum Winter zu haben, damit Dr. Keller dann im Winter richtig kocht und 3-4 Sahne-Leute noch holt. Da haben
viele Leute Angst vor, hier sitzt einer. Aber
das war jetzt sehr schnell noch nicht ganz ernst gemeint, aber trotzdem.
Nein, ich lasse mich da auch gerne überraschen, das ist ein anderes Thema. Da können wir gleich auch noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Ich würde gerne mal auf die Spieler zu sprechen kommen, die wir haben. Ich meine, Lemperle macht einen super Eindruck. Downs gefällt mir nach wie vor sehr gut. Aber vergleich das mal mit dem letzten Aufstieg. Da hatten wir halt Terodde, da hatten wir Cordoba und dann kam später noch Modest.
Das war pervers.
Das war ja schon grotesk. Ja,
also deswegen,
das war echt pervers.
Da konnte ja selbst Markus Anfang nicht finden, dass man aufsteigt.
So kann man es sehen und so haben das auch viele gesehen. Aber das muss man jetzt nicht thematisieren. Die Frage ist, sind unsere Jungs einfach noch zu grün? Kann sich das entwickeln oder werden die
Also selbst wenn der Downs, meiner Meinung nach hätte er so 3 Tore machen müssen, trotzdem hat er jetzt die letzten 2 Spiele getroffen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Ne? Also der kommt dann vielleicht jetzt langsam rein und es liegt aber auch daran, du darfst halt auch einfach nicht 2 Tore kassieren.
Ja, das ist natürlich richtig, aber die Defensive muss man natürlich auch
machen. Ja, genau, beides ist eine Mischung aus beidem, finde ich, weil ich finde, wir haben überhaupt keine defensive Stabilität und ich weiß nicht, ob es nur an dem System liegt, sondern auch, dass einzelne Spieler halt immer wieder schwächeln. Also ich glaube, es gab bisher kein Spiel, wo ich sagen würde, beide Innenverteidiger haben mich überzeugt.
Jetzt, obwohl du ja Julian Pauli bist,
ja, nee, Fan Paul, bist. Den fand ich auch wieder gut. Also, oder solide, aber ich fand Hübers wieder sehr vogelwild. Beim 1-1 turnte der auch auf einmal auf der Außenbahn rum. Nee, beim 2-1 war es, sorry.
Ja, der macht so ein bisschen so eine Berg- und Tal-Saison
ja, also im Moment. Also hat auch schon wichtige Tore gemacht bei Standards, aber also irgendwie da auch Paccarada und Thielmann, über Thielmann haben wir schon oft gesprochen, finde ich defensiv immer sehr, sehr holprig, löchrig.
Es ging da aber. Also ich habe jetzt für Thielmann, wenn ich den jetzt so betrachtet habe, also liegt ja ziemlich unter dem Brennglas in den letzten Wochen, weil wir alle der Meinung sind, die Position ist nicht das Richtige für ihn. Wie siehst du ihn?
Ich jetzt mal neu. Ganz schwer zu sagen. Also ich muss sagen, ich habe ganz, also angefangen hat ganz früh, also so in den Bundesliga-Kader kam, da habe ich gedacht, boah, also nur läuferische Fähigkeiten, das ist ein bisschen zu wenig. Da muss ich sagen, hat er mich wirklich überzeugt mit seiner Entwicklung. Ich finde, er hat auch wichtige Tore geschossen. Er hat fußballerisch enorm dazugelernt. Er bringt natürlich auch was mit, was eine gewisse Identifikation für den Club gibt. Und dann hat jemand eine Idee gehabt. Wir stellen den auf rechte Außenbahn. Grundsätzlich kann ich das ein Stück weit sogar nachvollziehen, weil wenn du so läuferische Qualitäten hast und der Außenbahnspieler muss ja mittlerweile eine ganze Seite beackern, dann verstehe ich das ein bisschen. Es gibt natürlich nur Spiele, also aus meiner Sicht fand ich das nicht schlimm, aber wenn du gesehen hast, wie Dompe in die ersten Spiele eingedreht hat, das ist, du kannst natürlich sagen, in der zweiten Liga wirst du jetzt auch nicht mit so viel Qualität oft auf jemanden drauf kommen, aber wenn eh schon das ganze Spiel, ob du es jetzt über enorm aggressives Pressing am gegnerischen 16-Meter-Raum machst oder über Spiele, die kommen werden, wo du permanent eh Spiel machst, da muss dann schon, und da spreche ich aus leidvoller Erfahrung, weil das war meiner Meinung nach immer das Problem vom HSV, dass du nicht stabil hinten genug warst. Der Gegner kriegt ein oder zwei Chancen und macht das Tor. Und da ist die rechte Abwehrseite beim FC, ist defensiv eine Achillesferse. Da brauchen wir nicht drum herum zu reden.
Okay.
Fand ich selbst in dem Spiel. Ja. Also es gab so einzelne Situationen, ich finde, also man merkt halt, in ihm steckt dieser Offensivspieler und der geht teilweise einfach zu aggressiv in den Zweikampf rein und dann ist sich eine ganze Bahn auf einmal wieder offen. Also ja.
Und bei Hübers zum Beispiel, weil das eben fiel, ich finde, Hübers ist so ein Spieler, tatsächlich, das ist für mich so ein Schwellenspieler zwischen erster und zweiter Liga. Der kann natürlich erste Liga spielen, der hat hier auch schon gute Spiele gemacht. Ich glaube, dass er am Ende der vergangenen Saison schon gehen wollte, weil ich glaube, er hat auch den Anspruch, erste Liga zu spielen. Gut, dann kam dieses große, ich zerreiße hier alle Angebote und bleib hier.
Okay.
Gut, das ist Folklore, das gibt's immer bei großen Traditionsvereinen. Ich finde eigentlich als Wahl, als Kapitän ist er eigentlich ganz gut, weil ich glaube, er ist auch ein helles Köpfchen, der auch, ich glaube, so eine Mannschaft zusammenhalten kann. Und ich finde es schon bemerkenswert, wie viele Offensivaktionen er hat. Also, dass jemand, der eigentlich ein totaler Defensivverteidiger der ersten Liga war, jetzt auch sagt, ich will nach vorne Akzente setzen, finde ich gut. Aber ich habe das Gefühl, der will auch fast zu viel, wie du sagst. Der ist vorne, der ist hinten. Ich muss Führungsspieler sein und das Allerwichtigste für Abwehrspieler, meiner Meinung nach, auf der Position, ist eine Verlässlichkeit. Genau,
Stabilität einfach. Ne?
Ja. Wie haben sie früher irgendwie über jemanden gesagt, da habe ich jetzt ein Zitat von Alonso über seinen Verteidiger hier, diesen Henkerby gesehen, du kriegst von dem fast selten eine 10 im Spiel, aber du wirst auch kaum ein Spiel haben, wo der unter 7 bis 8 Punkte fällt. Und das ist meiner Meinung nach, bei 34 Spielen muss der Innenverteidiger 30 mal die Note 3 oder ich erlaube noch die 3,5 haben. Ja. Da kann er zweimal überragend sein und darf zwei richtige Scheißspiele haben.
Genau. Und das war's. Erinnert mich an Jonas Hector früher, der war zwar kein Innenverteidiger, aber trotzdem.
Na, wobei der war ja dann eigentlich sogar besser als 3. Ne?
Ja, nee, das war aber diese Solidität in den Auftritten und die fehlt mir natürlich auch. Kann man die von Hübers erwarten?
In der muss. Zweiten Liga, ja. Absolutes Muss.
Also in der zweiten Liga muss ich von ihm erwarten, dass der einer ist.
Genau, wie Thomas schon sagte, er wird selber den Anspruch haben, absolut Bundesligaspieler zu sein. Dann muss er das bringen, auf jeden Fall. Das Gute ist ja, um nochmal Pauli zu verteidigen, der letzte Jahr in den Spielern nicht von anstecken, nicht von den Widerstock solide. Aber wie gesagt, der Hübers, der turnt mir teilweise dann so, wie er schon sagt, vorne, hinten, auf der Seite auf einmal so.
Ja, das ist, glaube ich, auch, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit dem Kapitänsamt.
Nee, ist er. Ja, klar,
der
will auch diese Führungsspieler sein. Ne?
Überall
er will
sein
das, ja. Und das ist vielleicht auch dieser Übermut oder diese Überengagiertheit, wie man es auch nennen mag, ne? Dass man da vielleicht einfach ein bisschen zu viel will. Und naja, das geht dann meistens nicht so richtig gut.
Also gegen Düsseldorf soll der hinten bleiben.
Ja, das wäre ganz gut. Ja. Hauptsächlich. Es sei denn, wir liegen hinten, dann darf er gerne natürlich nochmal mit der Birne nach vorne. Aber hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Vielleicht treffen ja auch unsere Offensivjungs wieder, von denen sind wir ja eben weggekommen. Ja, Tim Lemperle hatte ich eben schon erwähnt. Ne? Ich meine, hast du das Gefühl, jetzt mal du als Alterfahrener, alt in Form von
Altinternationaler.
Ja, oder Altinternationaler. Ja. Hast du das Gefühl, aus dem wird man ein richtiger Torjäger oder das ist einfach so ein geiler Zwischenspieler? Also der
ab und zu mal Tore macht, aber eher vorbereitet. Ich würde eher auf Zweiteres gehen. Also ich war tatsächlich irgendwann in der Talkrunde Ende der vergangenen Saison, da hat mir einer eine Wette angeboten, der sagt, Lemperle schießt 20 Tore. Also ich habe sofort in die Wette eingeschlagen, weil er ist eben für mich nicht dieser totale Stürmer. Man muss bei solchen Jungs auch vorsichtig sein. Für mich ist das Negativbeispiel, ist tatsächlich Timo Werner. Ich weiß, über den lachen immer alle, aber Timo Werner ist ja trotzdem ein klasse Fußballer. Der hat die Champions League gewonnen und jetzt mal alles beiseite. Das ist für mich auch kein Neuner oder kein Striker gewesen, sondern eigentlich immer ein wahnsinnig schneller Spieler, der über die Außenbahn kommt. Und irgendwann hat der Neun gespielt und alle haben nur noch die Chancen gezählt, die der nicht macht. Das war für mich eigentlich nie dessen Position. Und ich finde auch nicht, dass Lemperle jetzt mit Modest oder Terodde zu vergleichen ist, sondern ein unfassbar guter Fußballer, der selber das Tor natürlich treffen kann, aber auch eine Abwehr auseinanderhebeln kann. Und wenn man den jetzt darauf festnagelt, und so ist ja immer die Rechnung, die stimmt ja auch, du brauchst zum Aufstieg einen Spieler, der schießt 15 plus und der andere sollte um die 10 sein, ne? Und die sehe ich im Moment beim FC mit Fragezeichen. Du bräuchtest eigentlich vorne einen richtigen Brecher und die Jungs, die ich beide geil finde, Downs und Lemperle, müssten um den drumherum spielen.
Kann Downs einer werden? Der ist eher
in der Dame. Der ist eher der Typ, der trifft ja auch schon. Und es ist auch, glaube ich, wichtig, dass er permanent trifft. Der hadert wahrscheinlich auch mit den zwei, die er vergeben hat. Also Downs eher als Lemperle, definitiv. Aber ich hätte mir auch vorstellen können, dass du, wenn du noch einen zentralen, einen richtig wuchtigen Mittelstürmer hast, dass du auch mit den Dreien vorne zum Beispiel spielst.
Den hatten wir ja mit Davy Selke, der jetzt beim HSV spielt.
Und das ist der übrigens, das wusstest du nicht. Das ist der Vorsitzende des Davy Selke Ultra-Fanclubs.
Das hat er hier 20 verborgen. Ja. Also,
der, was der letztes Jahr für Wetten mit mir abgeschlossen hat.
Ich habe ein Selke-Tattoo, aber nein, ist egal.
Auf dem Hintern oder was?
Ja.
Für den Arsch, ja. Aber erzähl mal.
ist ein Stammtisch, ne?
Ja, ist ein Stammtisch. Also ja, in dem Fall Theken-Philosophen-Stammtisch. Bitte.
Das wäre genau der Spieler, den Thomas ja gerade beschrieben hat, glaube ich.
Also du hättest ihn schon jetzt gern noch, ne?
Stopp mal. wir haben ja schon beschrieben, warum es auch konsequent und gut war, dass er dann nicht beim FC geblieben ist. Finde ich auch komplett richtig, wenn das alles so stimmt, was Keller dann danach gesagt hat, etc. Aber natürlich fehlt dir dieser Spieler genau.
Also nicht auch das jetzt, also ich bin ja ein Selke-Kritiker und das bin ich auch nach wie vor, auch wenn er jetzt bei meinem Verein spielt. Nur was hat er, ich glaube, er hat letztes Jahr 7 Tore gemacht, 6 oder 7 Tore in 21 Spielen oder sowas. Also klar ist ja, der hat nirgendwo in seinem Leben mehr als 13 Tore in der Bundesliga geschossen, aber das ist ein Spieler, wenn der durchspielen würde bei einer Mannschaft wie beim FC, dann sage ich dir, schießt der 15 Tore plus.
Ja.
Weil der einfach dann vorne steht, der hat noch eine gewisse körperliche Präsenz, der scheißt sich jetzt auch nichts, wenn dann mal im anderen Stadion welche pfeifen und vielleicht kann der auch ein bisschen Druck von den jungen Spielern runterholen. Frage Verletzungshistorie ist natürlich immer da, beim HSV kommt der im Moment auch an Glatzel nicht vorbei, aber du hattest ihn im Kader, einen Spieler, der diese Position genau besetzen kann und du kannst ja keinen von außen nehmen. Wenn es jetzt stimmt, was kolportiert wird, er hatte ein Angebot, ich glaube über 1 Million, er wollte das nicht annehmen, dann hat er sich 3 Tage später gemeldet und sagt, ich nehme die 1 Million und mach's. Und dann sagt Keller, nee, jetzt ist das Ding rum. Dann ist ja immer die Frage der Alternativen. Christian Keller ist, glaube ich, ein Mann der Prinzipien. Das finde ich auch A, nicht schlecht und B, auch ein bisschen auf die Kohle gucken. Wobei die vielen Vertragsverlängerungen, die haben schon auch, glaube ich, ein bisschen was gekostet. Aber der Verein ist ja wohl finanziell besser aufgestellt. Aber die Frage ist, ob ich mir nicht dann irgendwann gefallen tue, wenn ich mir selbst dabei gefalle, so eine Konsequenz an den Tag zu legen. Ne? Also wenn 3 Tage vorher das Geld da war und ich habe aber keine andere Alternative, weil ich darf ja eh nichts einkaufen, dann weiß ich nicht, ob es ihm nicht gut gestanden hätte, zu sagen, ich hole den, bevor du jetzt noch jemanden abgibst an einen Mitkonkurrenten und beim HSV verdient er nicht mehr, der vielleicht sogar den HSV in der Breite noch stärker macht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, als FC-Verantwortlicher hätte ich schon gedacht, ich brauche einen echten Mittelstürmer bei all den Nebengeräuschen, die es gibt. Oft verletzt, auch nicht unbedingt immer mit seiner Art ein Sympathieträger. Ich glaube, er hätte dem FC gut zu Gesicht gestanden.
Also ich bin ja genau wie du kein großer Selke-Freund gewesen, bin es auch heute nicht. Aber es ist halt so, als er dann gegangen ist, war ich so ein bisschen zwiegespalten. So auf der einen Seite, na, wenn das mal gut geht, auf der anderen Seite kann ich es verstehen, aus den Gründen, die du gerade genannt hast, muss ich nicht wiederholen. Auf der anderen Seite nur mit den Jungen da vorne und so. Also es ist ja genau das, was uns jetzt fehlt, die Breite, ne? Dass du ihn vielleicht auch bringen kannst in so einem Spiel.
Ja, ja, gut,
was bringst du jetzt?
Ne? Da kommen wir natürlich auch noch jetzt zu dem Gedanken, auch wenn es
schon,
dass er sich dann vielleicht ein bisschen was verbaut hat, also Keller. Aber vielleicht war ja wirklich der Gedanke da, weil er hat unter anderem diesen anderen Spieler ja auch geholt, dass ein Steffen Tigges wirklich die Qualität hätte, in der zweiten Liga durchzustarten.
Ja, das soll ich da jetzt sowas zu sagen. Aber
ja, muss ja, ich habe dich ja indirekt gefragt.
Ja, ja, nee, also ich meine, wer Steffen Tigges jetzt beim ersten FC Köln beobachtet hat, ich sag's mal ganz sachlich, diese Lösung ist eigentlich die am weitesten entfernte. Da war für mich Downs schon die größere Hoffnung, dass aus dem mehr wird. Und das ist auch, hat er auch bisher eigentlich unter Beweis gestellt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass der sich auch noch entwickeln kann. Da bin ich bei Thomas und ich denke, du siehst es ähnlich. Auf Dauer kann der sich beim FC schon zu einem echten Goalgetter entwickeln.
Das, ich würde es ja noch nicht ausschließen, dass er die Saison auch auf 10, 12,
ja, Tore vielleicht
zwei hat er ja. Also das kann, ist ja nicht unwahrscheinlich. Nee,
nee, das glaube ich auch. Also Downs macht Minimum 10.
Aber bei Tigges, sorry, nein. Der Mann ist für mich nicht gut. Das ist ein wahnsinnig lieber, netter Kerl. Immer wenn man ihn sieht, sieht man, dass er mit vollem Herz dabei ist und wird auch immer wieder kolportiert.
Bei ihm finde ich es halt komisch, der wird von Jahr zu Jahr schlechter.
Einfach nicht.
Ja. Ja, ich habe das Gefühl, der wird schlechter.
Also ich habe den ja nun wirklich in Dortmund noch ein paar Mal gesehen. Ich glaube, früher war er in Osnabrück oder sowas. Mhm. Ich hätte von der Anlage gesagt, das kann ein guter Zweitligaspieler werden. Aber ich habe das Gefühl, da ist schon zu viel kaputt. Also es muss ja für einen Spieler auch schrecklich sein. Du wirst eingewechselt und gefühlt stöhnt das ganze Stadion auf. Also manchmal gibt es ja so Dinge, da sagst du, du spielst jetzt in der neuen Liga, der schießt im ersten Spiel 2 Tore und dann sagen alle am Ende, der hat 20 Tore gemacht. Also das ist doch nicht der Tigges, den wir letztes Mal gesehen haben. Aber manchmal, glaube ich, muss man als Verein oder als Spieler auch erkennen, das passt einfach nicht. Ich meine, hier gab es ja genug Spieler, die weggegangen sind und haben dann irgendwo, ich sag Lilian Landesliga, ne? Da war danach Torschützenkönig in der ersten französischen Liga. Nein, das muss man ja auch mal festhalten.
Ja.
Aber das Fundament, auf dem du im Sturm baust, und wir haben Downs und Lemperle jetzt ausreichend und ich finde auch zu Recht gewürdigt, du hast im Angriff zu viele Spieler, wo du aus irgendeinem Grund noch hoffst, dass der Knoten platzt. Tigges hast du angesprochen. Adamyan, ich meine, den habe ich damals in Regensburg gesehen, der hat uns damals 3 Dinge eingeschenkt, 0-5. Der war auch in Hoffenheim jetzt kein völlig blinder Stürmer. Ich finde, der hat auch etwas, wo du sagen kannst, das haben wir so nicht. Aber das ist eigentlich auch schon, die Geschichte ist hier eigentlich auch schon auserzählt. Dann habe ich mich zum Beispiel öfter auch mal gefragt, wenn ich vorne noch einen Rambock reinstellen will, dann bring doch den Dietz nochmal, wenn du ihn schon in deinem Kader hast. Ich weiß, auch das ist eine Personalie, die immer so. Dann baust du eine Reihe dahinter auf Waldschmidt. Über den haben wir auch schon so oft geredet. Ja. Eigentlich, wenn du den von den Anlagen siehst, wunderbarer Fußballer. Nirgendwo letztlich es geschafft. Und dahinter oder auf gleicher Ebene baust du eigentlich auch noch auf Marc Uth, der wie viel Prozent Spielanteile hat, der 18% oder sowas. Also das ist von einem Versprechen zum anderen weiter. Und das finde ich dann schon schwierig, muss ich sagen. Weil das ja nicht ein Fall ist, wo du jetzt sagst, boah, wir sind jetzt innerhalb von einem halben Jahr 3 Stürmer ausgefallen und die beiden anderen zünden noch nicht. Sondern wir reden ja über diese Leute teilweise schon im 3., 4. Jahr.
Ja, natürlich. Also deswegen muss man das ja auch jetzt mit nochmal in Frage stellen, warum man dann ab der 60. Minute automatisch immer einen Adamyan bringt zum Beispiel, den wir schon x-mal gesehen haben. Mein Gott, wie gut muss der denn trainieren, dass der immer die erste Option ist? Aber im Spiel hat er das doch noch nie bewiesen. Ich verstehe einfach nicht, warum da nicht vielleicht andere Spieler, Marvin Obutz heißt es dann ja, der hat wahrscheinlich nicht gut genug
trainiert. Also das muss ich aber sagen, warum ist er dann bevor ich jetzt anderes sage. Obutz ist für mich ein Phänomen. Den habe ich so oft letztes Jahr, weil ich ja in Magenta auf der Hafenstraße bin. Das ist ein überragender Fußballer. Der hat was, 1:1, der ist frech, der macht was. Also, dass der keine Rolle spielt, klar, der war auch am Anfang ein bisschen angeschlagen, das verstehe ich überhaupt nicht.
Nee, verstehe ich auch nicht. Also, das sind so Sachen, die wir hier auch immer wieder hinterfragen.
Und aber es ist ja auch keine klare Linie zu erkennen. Erst ist Dietz 3 Wochen raus, komplett aus dem Kader, dann sitzt Potocnik 2 Mal auf der Bank, dann wurde aber gesagt, ja, zum Spielen gehört aber dann wieder gutes Training, aber dann sitzt Obus seit 4 Wochen auf der Bank, Potocnik ist jetzt wieder runter, jetzt ist Dietz wieder auf der Bank. Da ist ja keine klare Linie zu erkennen. Ich glaube, der Aber wie du sagst, ganz einfach gesagt, viel, also schlechter können sie es auf keinen Fall machen.
Also der Geistbloch hat das die Tage ja mal ganz gut zusammengefasst. Er hat dann auch den HSV zum Vergleich genommen. Ich kann jetzt einfach mal kurz vorlesen, was der Marc Merten da geschrieben hat. Zum Vergleich, als der HSV am Sonntag gegen Regensburg antrat, konnte Baumgart, Jean-Luc Dompé, Ludovic Reitz, Emmanuel Ferrei und Davy Selke einwechseln. Als Struber am Samstag für den FC gewechselt hatte, brachte er Rasmus Carstensen, Sagis Adamian, Luca Waldschmidt und Steffen Tigges. Während der HSV also etwa das Who is Who der zweiten Bundesliga aufs Feld schickte, kamen beim FC vier der größten Sorgenkinder im Kader. Also klar, Waldschmidt ist jetzt kein, vom Format her müsste er eigentlich mehr bringen, aber er ist ein Sorgenkind und ich verstehe es auch nicht, warum nimmt man nicht unbelastete Spieler? Weil was kann denn weniger kommen als von denen bisher? Ich verstehe es einfach nicht. Und Marvin Obitz hast du gerade erwähnt.
Ja, das ist schon ein Ding. Klar, du hast natürlich diese Besonderheit, du konntest den Kader jetzt nicht groß verändern. Und dafür haben sie ja schon, man musste ja ganz andere Sorgen haben am Anfang, dass das auseinanderfällt. Ich glaube auch, dass dann deshalb, wie gesagt, auch Geld in die Hand genommen hat, um den einen oder anderen zu überzeugen. Ich will jetzt hier in einem FC-Podcast gar nicht über den HSV reden, aber das war natürlich schon Wahnsinn, dass die einwechseln konnten nach vorne. Ich glaube, dass da eher das Problem die hintere Reihe ist. Aber wie du sagst, vorne hast du jetzt wenig Spieler beim FC, die du bringen kannst, die hier nicht noch schon eine belastete Vergangenheit haben. Und die, die keine belastete haben, die spielen im Moment keine Rolle. Das ist für mich tatsächlich schwer nachzuvollziehen. Ne? Und wenn du sollst ja von einem Wechsel, da muss ja ein Impuls auskommen. Und wenn, wie gesagt, das halbe Stadion die Luft anhält, und ich finde es teilweise auch echt krass, weil, wie du sagst,
Negativimpuls.
Ich finde den Tigges auch einen ganz feinen Kerl, der sich auch, du kannst dem gar nichts vorwerfen, der haut sich immer rein.
Ja, ganze, ne? Also, würde ich nie was gegen sagen. Ja. Anders als bei Waldschmidt.
Man kann den Zuschauern jetzt in dem Zusammenhang ja keinen Vorwurf machen. Also es wird ja nicht gepfiffen, das wäre ja ein Unding.
Ja.
Aber dass man denkt, ach nee, jetzt kommt der Tigges wieder.
Ja, das ist ja 97 Mal Tigges eingewechselt.
Das ist ja ein menschlicher Impuls. Ja. Oder?
Wenn du aber sagst, du weißt auch,
die werden ja nicht niedergepfiffen. Ja,
nein, aber in solchen Stadien dann, wenn er draußen steht,
schon. Humor. Es hilft nicht.
Da müssen wir nicht drüber reden. Das wäre aber in Schalke oder in Stuttgart wahrscheinlich ganz genauso. Nicht, dass man das jetzt hier falsch versteht.
Ja.
Deshalb sage ich ja, da ist schon aus der Vergangenheit so viel draufgeladen, dass die hier nicht reinkommen mit, boah, jetzt kommt hier der Tigges, der zündet.
Naja, mir tut immer der Michael Trippel leid, der dann immer sagen muss, und mit der Nummer so und so, sag es! Adam, ja.
Und bei Tigges wundert es mich ja schon so ein bisschen, weil am Ende der letzten Saison hat er ja zumindest zwei späte wichtige Tore eigentlich gemacht. Ja, zu dem Zeitpunkt sogar nochmal. Ne? Ja. Dass man selber vielleicht denkt, okay, jetzt neue Liga nochmal, ich greife voll an.
Ja, also Christian Löhr, jetzt auch noch einen weiteren Kollegen, der vor kurzem auch noch hier war, hat auch einen schönen Kommentar geschrieben, den ich jetzt nicht, nur die Überschrift, ne? Der FC braucht einen überragenden Transferwinter. Ich frage mich, ob der FC das auch so sieht.
Nachdem man nicht von Keller alles gehört. Ich weiß aber auch nicht, ob er überragend sein muss. Aber
du musst das tun, ne?
Also ja, klar, du musst was tun. Aber das ist ja immer diese Problematik mit den Wintertransfers. Ich will jetzt den Keller nicht schon in Schutz nehmen. Aber
also jetzt haben sie noch Bescheid gewusst, dass du erst im Winter einkaufen kannst.
Ja, aber das ist den Spielern ja egal.
Also was da bin ich bei Julian, was im Winter auf dem Markt ist, also da kannst du ja von 10 Transfers, wenn da 2 oder 3 zünden, dann hast du ja schon Glück gehabt. Ne?
Ja.
Du kannst natürlich gucken, ob es da in der ersten Liga Spieler gibt, die jetzt im ersten halben Jahr nicht dabei waren und Lust haben, mit einem geilen Verein wie mit dem FC aufzusteigen oder oben zu sein. Ne? Das ist die Frage. Nur, ich kann jetzt nach 5 Spielen, traue ich mir noch nicht zu sagen, außer die Sturmmitte, die haben wir benannt, wo es denn eventuell noch fehlt. Ne? Also wir haben jetzt die rechte Abwehrseite mit Thielmann kritisiert, aber du kaufst ja jetzt keinen Mann für Thielmann. Also Thielmann ist ja trotzdem ein Säulenspieler in diesem Kader. Oder du sagst, wir müssen den Thielmann wieder woanders hinstellen, da brauche ich jemanden. Ne?
Mhm.
Ich weiß es nicht, was ist mit Finkgräfe, wann ist der wieder?
Der ist wieder im Training, also im Mannschaftstraining, und ich weiß jetzt nicht genau, wann.
Also ich bin, Paccarada bei St. Pauli war stark, ich finde, er macht's okay jetzt.
Schießt gute Standards, also das muss man sagen.
Das muss man sagen, genau.
Er ist jetzt nicht negativ aufgefallen.
Ja, deshalb, da bin ich jetzt gerade dabei. Bringen wir
so einen fußballerischen Aspekt rein.
Da bin ich jetzt gerade dabei. Du hast letztes Jahr eine solch erschreckende fußballerische Armut gesehen. Das war ja grausam, sich diese Fußballspiele anzugucken. Dass du jetzt, du gehst ins Stadion und denkst oder guckst dir das an, der FC spielt ja einen ordentlichen Ball. Und damit hast du natürlich auf der einen Seite einen gewissen Aufbruch signalisierst du, auf der anderen Seite reicht das, um aufzusteigen, was du eigentlich als als Anspruch, als Absteiger und ich glaube mit dem höchsten Etat und dem wahrscheinlich der besten Summe aller Einzelspieler auch haben musst, bei allen Problemen, die es jetzt gibt. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie das aussieht im Winter. Und deshalb hast du natürlich schon recht. Du hast jetzt den Doppelpack Düsseldorf-Karlsruhe. Mhm. Wenn du 3 oder 4 Punkte holst, bleibst du zumindest in Schlagdistanz. Ja, wenn du nur einen holst, dann musst du aufpassen, dass du im Winter überhaupt noch dabei bist, dass du sagen kannst, wir können noch mal angreifen.
Ne? Naja, deswegen habe ich das eben auch so erwähnt. Weil die haben jetzt schon doppelt so viele Punkte, also fast 13 gegen 7. Ne? Ja, also,
wobei auf der anderen Seite, wenn du jetzt in Düsseldorf gewinnst, dann sind es 3. Also ja, das ist auch das
Ding. Aber wenn du es verlierst. Ne?
Ja. Aber ich meine, für mich ist eher der Maßstab, man lässt sich ja immer so ein bisschen nervös machen, oh, die anderen sind 6 Punkte weg. Es bleibt dabei, du brauchst diesen 2-Punkte-Schnitt. Dann steigst du auf jeden Fall auf.
Ja.
So, und wenn der FC jetzt aber nur einen Punkt aus den nächsten beiden Spielen holen würde, dann hast du 8 Punkte aus 7. 8 aus 7, da bist du dann vom 2-Punkte-Schnitt schon weg. Auf der anderen Seite traue ich dieser Mannschaft aber auch zu, mal am Stück 3, 4 Spiele zu gewinnen.
Ja, das muss man jetzt gut trauen.
Aber das ist ja zum Beispiel auch ein Riesenproblem, weil das extra in den Gazetten auch davor stand, dass es endlich nach 2 Jahren oder was auch immer der 3. Sieg in Serie sein könnte. Und ich glaube jetzt nicht, dass in den Köpfen der Spieler ist, wenn sie das 8. Ding versieben, aber das steckt ja trotzdem in so einer Mannschaft auch drin,
zum Teil,
ne? Das muss man ja auch sagen.
Ja,
und
da ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Das sind ja alles Spieler, die letztes Jahr schon da waren, weil du ja nicht durchmischen kannst.
Ja.
Und wenn du am Ende der vergangenen Saison oder eigentlich die ganze Saison nur noch darum spielst, ein Spiel nicht zu verlieren oder die Gegner einen Abstieg zu stemmen oder zu versuchen, irgendwo einen Punkt mitzuholen, das musst du erstmal wieder lernen, Spiele zu gewinnen.
Ja.
Diese selbstverständliche Geilheit darauf, noch ein Spiel zu gewinnen und noch ein Spiel zu gewinnen und beim 2-0 das 3-0 zu machen. Das ist für mich ein ganz schwieriger Paradigmenwechsel.
Ja, wir hatten das hier auch schon mal, da haben wir auch so mal das Thema Psychologe ins Spiel gemacht. Der FC hat da seinen Psychologenposten abgebaut. Moritz Anderten ist nicht mehr dafür tätig und der FC hat in der Hinsicht, so viel ich weiß, jedenfalls niemanden mehr. Und ich denke dann immer wieder darüber nach, wenn ich die dann sehe, bis zum 16er, ich habe es ja eben schon mal gesagt, sieht das alles sehr, sehr manierlich bis sogar sehr gut aus. Also am Samstag hat es wirklich richtig gut ausgesehen. Dann aber im Strafraum eben nicht. Da wird teilweise sehr hektisch abgeschlossen. Da wird selbst das 1-0 war ja ein bisschen reingemurmelt. Ne? Also war ein bisschen Glück auch dabei.
Selbst der war, glaube ich,
also,
eine Grätsche.
Ich habe so das Gefühl, da fehlt die Selbstverständlichkeit. Und ich habe das Gefühl, das kommt auch tatsächlich vom Kopf und vielleicht auch von
der Ich glaube, das ist auch so eine
Lustgepaart-Erfahrung.
Da Abschluss.
Und man darf jetzt dann auch mal sagen, es gibt immer noch bei allem, was wir hier besprechen, es gibt Phasen oder Momente im Fußball, die kannst du einfach nicht erklären. Dazu hält der Reimann halt auch überragend. Das darf man dann auch mal sagen, dass das dazu kommt.
Und erklären kannst du auch nicht, dass dieser eine Lämperle-Ball nicht reingeht. Also das ist eine Abwehraktion des Jahrhunderts.
Ja, absolut. Also, dass der überhaupt noch so, wie der da hingeht und den noch, nachdem der Ball ja schon geschossen ist, ist ja noch immer ein Pressschlag. Das ist Wahnsinn. Ja, bin ich vollkommen bei
dir. Ich habe schon gejubelt, aber dann, was, wie, der war nicht drin.
Aber tatsächlich ist es natürlich so, jetzt sagen dir alle, jetzt machst du als junger Spieler die Zeitung auf oder online, die lesen ja wahrscheinlich alle kein Print mehr und dann steht dann, wir haben ein Stürmerproblem und warum trifft der FC nicht? Und das kann halt, wenn dir das noch 2, 3 Mal passiert, irgendwann ein Problem werden, dass du halt nicht mehr die Unbeschwertheit hast, die eigentlich ja das Prä der Jugend ist. Du gehst einfach rein und schießt einen Ball rein.
Vor allen Dingen, weil so ein Downs vielleicht auch denkt, ach, ich habe doch jetzt 2 Tore hintereinander gemacht in 2 Spielen und trotzdem wird gesagt...
Naja. Ja, es ist, also ich meine, viele sehen das ja auch, dass da ein Talent da ist. Aber ich komme vielleicht nochmal, um da nochmal einen Break zu machen, nochmal auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Muss der FC sein Spiel verändern? Und überhaupt, wie kann er es überhaupt verändern? Was wäre denn überhaupt die Alternative? Was wäre denn der Plan B, den Thomas eben angesprochen hat? Was meinst du?
Er muss den Struber fragen.
Ja, und der ist jetzt gerade nicht da, deswegen nehme ich dich.
Also ich finde, so gesehen brauchst du ja gerade keinen Plan B, weil eigentlich spielerisch geht ja alles auf. Du musst aber trotzdem auf jeden Fall dafür sorgen, dass du eine andere Grundstabilität hast, weil ich schon immer das Gefühl habe, egal welcher Gegner den Ball nach vorne treibt beim FC, da könnte es lichterloh brennen.
Ja, aber das Spiel des FC ist aber auch extrem kraftaufwendig. Deswegen sind ja 60 Minuten, die alle dauern und müssen dann ausgewechselt werden. Und da sind ja einige Spieler, die kaufen also, auf dem Zahnfleisch.
Also auch nicht, dass das jetzt in den falschen Zungenschlag kommt. Bisher in den Spielen habe ich jetzt keinen Plan B vermisst, weil ja eigentlich...
Genau, weil das
Sie haben 12 Tore geschossen, das ist im HSV das meiste. Und es ist ja leistungsmäßig aufgegangen bisher, was man gespielt hat. Ich sage, es wird viele Spiele geben, die gucken sich jetzt alle den FC an, da brauchst du einen Plan B. Das ist das Erste. Zweitens bin ich bei dir, es ist extrem kraftaufwendig für eine... Ja. Na, die haben jetzt keine Dreifachbelastung, Champions League dieses Jahr ohne den FC.
Ausnahmsweise.
Ja. Aber... Du wirst natürlich Spieler haben, wenn dann jetzt irgendwann auch mal der Winter kommt. Auf dem Niveau haben auch die jungen Spieler nicht gespielt. Eigentlich als Mannschaft, die aufsteigt oder die qua Aufstellung und Klasse besser ist, lässt du ja eigentlich eher den Gegner laufen. Ne? Also der FC spielt ja gar nicht typisch wie eine Mannschaft, die sich jetzt mal hinstellt und sagt, ich spiele jetzt den Gegner her, sondern die laufen ja mehr als der Gegner.
Ja.
Und das zusammen... über eine längere Saison mit dem Kraftrauben und so, und du machst die Bude nicht rein und bei dem einen oder anderen fängt Kopfkino an, das könnte dafür sorgen, dass du irgendwann diese Überlegenheit oder das, was du an gutem Spiel hinlegst, nicht in Punkte anmaßt. Und deshalb ist es natürlich umso wichtiger, dass du zumindest hinten gut stehst, weil einen machst du ja immer, da musst du aber auch mal Spiele zu Null gewinnen.
Ja, dann da bin ich jetzt wirklich auch mal auf den Trainer gespannt, den ich ehrlich gesagt auch, du hast eben gesagt, du kannst ihn noch gar nicht so einschätzen, das geht mir ähnlich. Kannst du wieder einschätzen?
Nee.
Also er macht da keinen schlechten Job. Ich meine, die Mannschaft spielt richtig guten Fußball. Das sieht alles ganz gut aus. Die schießen halt nicht genug Tore. Aber was genau so Ingame-Coaching angeht, er ist natürlich auch gebunden an diese ganze Kiste, dass er halt nicht, wie heißt das, immer dann Tiefe im Kader hat. Ne? Dass da halt dann doch ein großer Bruch kommt nach 60 Minuten. Aber so als Trainer kann ich ihn eigentlich noch gar nicht richtig
beurteilen. Nee, ich auch nicht.
Also er will halt dieses Spiel durchsetzen. Nach dem Motto, und das ist das, was ich höre, wir werden irgendwann ins Tore schießen, kommen wir dann, so schön sagt. Ne?
Wenn eigentlich ist das eine Taktik, mit der der FC, wenn sie aufsteigen würden, nächstes Jahr in der Bundesliga, glaube ich, erfolgreich wären, weil du da gegen nominell bessere Mannschaften mit diesem Pressingverhalten was provozieren kannst. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin kein Fan der RB-Schule, weil ich finde, der hat den Fußball so eindimensional gemacht. Ja. Wo siehst du denn überhaupt noch Mannschaften, die einfach mal sagen, hey, wir sind die bessere Mannschaft, wir lassen jetzt mal die Kugel laufen. Also das machen die Bayern natürlich, das macht Dortmund, das macht auch Leverkusen, weil die sagen, wir haben so viele gute Einzelspieler, was sollen wir jetzt auf Pressing spielen? Das hat letztes Jahr der VfB Stuttgart, finde ich zum Beispiel, auch ganz schön gemacht. Da gucke ich mir einfach gerne ein Spiel an, weil ich sage, hey, das ist, deshalb bin ich durch meinen Stadion gegangen. Und hier, das ist ja, und da ist Struber nicht allein, um Gottes Willen, das machen mittlerweile 80%. Wir müssen die Fehler des Gegners, wir müssen in den Rücken von denen kommen, wir müssen Pressing spielen. Ja. Das ist ja eigentlich eine Anlage, die eher mal auf Zerstören des gegnerischen Spielplans aus ist. Es sieht aber jetzt auch spektakulär beim FC aus. Nicht falsch verstehen.
Ja.
Aber als Mannschaft, die eigentlich in jedes Spiel geht, du gehst ja vielleicht nur auf Schalke oder nur in Hamburg, nicht von vornherein als der Top-Favorit da rein, würde ich mir manchmal vom Ansatz her wünschen, wir spielen noch mehr diesen technisch gepflegten Ball.
Ja.
Weißes Ballett. Du weißt, was ich meine.
Natürlich.
Nein. Also das sind jetzt alles nur, nach 5 Spielen, glaube ich, kannst du keinen Trainer hier abschließend beurteilen. Aber er bekennt sich auch ganz klar dazu, dass er diesen RB-Umschaltfußball möchte.
Ja, ne? Das ist, glaube ich, offensichtlich. Ne?
Und also für eine andere Taktik, wenn du vielleicht mal versuchst, Mittelfeld stärken, Olesen, Doppel-6, Martel oder so reinziehen, dann müsstest du halt auch mal so einen Obutz bringen, der über außen mal selber was auslöst und kreativ löst. Ja.
Und du
das ist vielleicht genau das Problem, weil er dieses Pressing, also ich weiß jetzt nicht, ob es da jetzt schon ein Problem gibt, Obutz, Struber, aber vielleicht ist so ein bisschen...
Ich glaube, dass Obutz nicht zufrieden ist.
Nee.
Kann er auch nicht. Und für das, was ich jetzt gerade gesagt habe, wäre natürlich ein Marc Uth im Vollbesitz seiner Kräfte, der mit Abstand beste Fußballer wahrscheinlich der zweite Liga, das wäre dann einer. Der macht mit einem Pass mehr als andere eine halbe Stunde, der löst eine massierte Abwehr auf, aber du hast ja eigentlich keinen Spieler, wo du jetzt sagst, oder fällt euch einer aus, auf Waldschmidt würde man vielleicht noch sagen, der müsste das eigentlich auch können. Also hast eigentlich zwei überragende Fußballer für diese Position, viel zu gut eigentlich für die zweite Liga.
Ja.
Der eine ist dauerverletzt und der andere kommt irgendwie nicht richtig in die Pötte.
Aber da sprichst
und du jubelt beim 15-0
gegen
Braunschweig, dass alle ruhig sein sollen.
Ja, ja. Das, also ich habe das nicht vergessen. Dass
vielleicht sag mal was dazu. Was
ich habe die Szene
gar nicht. Sprache ist ja allgemein nicht toll.
War das wirklich so?
Er hat den hier gemacht.
Ja, okay, gut. Also da muss ich ehrlich sagen, da fehlt mir dann auch jegliches Verständnis für. Er hat uns doch mal gerettet damals gegen Wolfsburg. Aber wie kann man als Spieler, das ist ja fast so eine Pose wie Cristiano Ronaldo, der sich beim 4-1 gegen Atletico damals das Trikot zerreißt oder sowas. habe ich dann auch ein Problem damit, wenn ein völlig unwichtiges Tor so zelebriert wird. Ne?
Ja, das ist halt, und das ist halt so du hast es gerade angesprochen, der hat vom Vermögen her, bringt der doch alles mit, um den FC wirklich entscheidend weiterhelfen zu können. Und dann kommt er auf den Platz und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass der Bock auf, nicht nur Bock auf den FC hat, sondern dass der überhaupt Bock auf Fußball
hat. Aber das Problem ist, das hat Thomas ja auch gesagt, ich glaube, er hat es vielleicht halbwegs konstant gezeigt, so anderthalb Jahre in Freiburg, ne, bevor er nach Lissabon gegangen ist, glaube ich. Aber sonst war der nie über einen längeren Zeitraum so, dass man gesagt hat, boah, der hatte immer mal so Spitzen.
Der war immer ein nicht eingelöstes Versprechen. Ja. Bei der Eintracht, bei uns. Freiburg ging noch, bei Benfica und sowas. Und ich glaube, der ist ja jetzt auch nicht mehr. Jung ist er jetzt auch nicht mehr. Weil
7,28.
Ja, ja. Also wenn das so oft ist, dann... Ich will den ja auch gar nicht verurteilen oder sowas dafür, aber dann scheint irgendwas zu fehlen. Entweder ist es im mentalen Bereich, entweder vielleicht ist es auch im körperlichen Bereich. Es gibt ja auch viele Spieler, die haben so gute Anlagen, die kriegen das einfach nicht zusammen. Und ich nehme dann immer Spieler, ich habe mal das Beispiel letztes genannt bei einer Diskussion von Eintracht Frankfurt. Könnt ihr euch noch an Uwe Bindewald erinnern? Ja, da haben eigentlich immer alle gelacht, der Holzfuß bei den Superfußballern. Aber der hat an jedem Wochenende alles von sich rausgeholt, was er konnte. Ja, Und das ist auch eine Qualität. Und natürlich, das kann einer wie Waldschmidt anscheinend noch nicht.
Ja, auf mich wirkt er fast schon beleidigt, dass er überhaupt erst, sag ich mal, eingewechselt wird. Ich will ja nichts unterstellen. Ich sage nur, wie es bei mir ankommt.
Ja, so kommt es ja auch so ein bisschen an.
Kann mich auch täuschen.
Hat ja auch, also gut, wenn man schlecht spielt, ist das ja auch eher so ein Typ Marke, komische Körpersprache als Spieler einfach, ne? Weil das wirkt alles so ein bisschen lustlos und der reißt hier keinen mit, ne? Ja, mit seiner Art, wie er Fußball spielt, wie es zum Beispiel in Thielmann macht, auch wenn er, Böcke macht, ne? Ja, der zerreißt sich und bei ihm fällt es dann vielleicht doppelt negativ auf, wenn er auch noch Kacke spielt.
Ich glaube, als Mitspieler ist es ja auch das Ding. Du denkst doch eigentlich in jedem Spiel, wenn der Ball
spielt, gib dem den Ball, jetzt mach mal was.
Ich gebe dem den Ball, der hat doch so viel, der spielt tausendmal besser Fußball als ich, jetzt mach mal was. Ja. So, dann macht er eine erste schlechte Aktion und denkst du, komm, ich laufe nochmal für den. Macht er eine zweite nicht so gute Aktion und bei der dritten winkt der selber noch ab. Ja. Irgendwann kommt wahrscheinlich auch der Moment in der Mannschaft, wo du gar nicht mehr denkst, ja, ich weiß zwar, dass der eigentlich tausendmal besser Fußball spielt als ich, der verdient übrigens auch mehr als ich, aber... Also so richtig bringen tut der mir jetzt auch nichts.
Ist ja auch nicht ganz unwesentlich, der Punkt, muss man ja sagen. Ne?
Ist aber auch ein bisschen ein Stück weit jetzt auch Trainerfrage, den muss er natürlich packen. Pass auf, lass uns mal, Waldschmidt hatten wir glaube ich jetzt durch. Ich will jetzt auch nicht zu sehr auf ihm rumhacken. Es geht einfach nur darum, dass man von ihm durchaus mehr erwarten darf und muss. Und das muss einfach besser werden, Punkt. Apropos besser werden. Ich würde gerne, und da ist Thomas natürlich der absolute Experte, das ist jetzt nicht böse gemeint, zweite Liga in den letzten 5 Jahren haben wir ja nicht so mitbekommen. Wenn du jetzt die ersten 5 Spieltage die zweite Liga so betrachtest, was haben wir gerade aktuell für eine zweite Liga? Wie würdest du das so im Gesamtbild einschätzen?
Also erstmal muss man sagen, ich glaube, dass der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga eigentlich immer größer wird, wenn du siehst, wie chancenlos im Moment Kiel und St. Pauli sind, die beide letztes Jahr relativ souverän waren. Zum gleichen Teil, musst du sagen, hat man das Gefühl, wenn du siehst, wie Ulm und Münster und Regensburg spielen, dass auch zwischen der zweiten und der dritten Liga der Unterschied größer wird, obwohl ja der Drittligist fast immer die Relegation gegen den Zweitligisten gewinnt. Also die zweite Liga musst du fast so ein Stück weit isoliert irgendwie betrachten, wo du schon das Gefühl hast, du kannst mit einem guten Plan, ich sag's ungern, aber Hürzeler, der jetzt auch gerade in England reüssiert, der hat das letztes Jahr mit St. Pauli echt gut gemacht, auch mit Ballbesitzfußball. Also du kannst das schon noch durchsetzen. Ich glaube, Tim Walter ist bei uns daran gescheitert, weil wir die Abwehr nicht dicht bekommen haben. Für mich ist ein Beispiel, dass Düsseldorf und Karlsruhe oben stehen, wie diese Liga eigentlich tickt.
Ja.
Düsseldorf habe ich eben schon angesprochen, ist für mich völlig unbegreiflich. Und beim KSC sage ich nur mal, weil das auch dem einen oder anderen vielleicht vom Namen her etwas sagt. Ich glaube nicht, dass jeder FC-Fan den KSC verfolgt. Martanovic, der jetzt in Frankfurt spielt, Nebel, der in Mainz spielt, Lars Stindl, der aufgehört hat, Gondorf, der aufgehört hat, Treves, der in Bochum spielt. Da habe ich jetzt nur 5 genannt.
Ja.
Absolute Granaten weg. Die holen irgendwelche Spieler aus der Liga, aus dem Ausland und spielen mit Schleusener, der wieder aufersteht und sowas. Und vorne Budu Zivzivace, den Namen musst du dir merken. Ich meine, der hat auch bei der EM gespielt.
Ja.
Und die spielen halt einfach, wie du in der zweiten Liga Fußball spielen musst. Viele Flanken, viel Strafraum, viel Wucht und sowas. Ich habe am Freitagabend den KSC gegen Schalke gesehen, muss ehrlich sagen, die wird man bis zum Schluss unter den ersten 5 oder 6 sehen. Weil der Rasen ist doch nicht besonders gut. Das ist für die Spielweise, ist das gut. Und wenn ich diese Wucht dann nehme, dann ist diese spielerische vermeintliche Klasse, die der FC hat, die der HSV hat, die vielleicht auch Hannover hat oder vielleicht Hertha, gar nicht so entscheidend. Du brauchst dieses Herz und da brauchst du am besten noch einen guten Standardschützen. Hat der KSC mit Vanicek zum Beispiel, ja, einen Spieler, den ich seit Jahren eigentlich denke ich immer, warum geht der nicht in die Bundesliga? Ja. Und immer wieder ist er, als Saisonbeginn, ist er immer noch da. Deshalb glaube ich, dass das Mannschaften sein werden, wie auch wahrscheinlich Paderborn. Da macht Kwasniok auch einen ganz guten Job, die bis zum Schluss da oben sein werden. Dann unsere beiden Clubs. Ich denke, Hannover wird auch so, das wird so der Kreis sein, glaube ich. Und noch eins ist ganz auffällig. Anders als in der Bundesliga, wenn du in der Bundesliga überlegen bist, dann kassierst du mal ein unglückliches Eigentor, gewinnst das Spiel trotzdem. Ein Tor, erinnert euch an euer Spiel in Elversberg, ja, eine Situation, dreht das komplette Spiel auf links.
Das fällt mir auch auf.
Also das ist wahnsinnig.
Der Flieger nicht.
Ja. Du denkst als FC, du führst in Elversberg, was soll denn hier passieren? Kommst aus der Halbzeit und liegst irgendwie nach 10 Minuten zurück und weißt gar nicht, was ist denn da passiert? Und das ist typisch zweite Liga.
Ja, das habe ich auch gedacht. Da haben wir auch, glaube ich, auch damals darüber gesprochen, dass das hier, wenn du hier 2-0 führst, heißt das auch lange nicht, und zwar FC-unabhängig, dass du dieses Spiel gewinnst. Ne, weil immer was passieren kann, ein einzelnes Tor kann alles verändern, das Gefüge bricht zusammen oder was auch immer. Das ist mir jetzt auch schon so ein bisschen aufgefallen. Aber gut, dass du es jetzt nicht nur bestätigt, sondern sogar nochmal unterstreichst. Ich bin wirklich gespannt, wie diese zweite Liga, angeblich die beste aller Zeiten.
Also
meinen Augen ist es eher die attraktivste aller Zeiten.
Genau, also das Beste bin ich auch immer so. Du spielst halt eben als Mannschaft eines großen Clubs die anderen nicht mehr einfach aus, weil alle mittlerweile auf einem Fitnesslevel sind, dass sie 90 Minuten eine konsequente Abwehrhaltung machen können. Und wenn der FC noch 10 Jahre zweite Liga spielt, der HSV noch 20 Jahre, dann kommen die trotzdem dahin und sagen die anderen, das ist das Spiel des Jahres für uns. Das macht es ja auch so schwer für diese Clubs. Ne? Ja. Ich würde sagen, was ich wirklich glaube, ich verfolge das ja nun schon länger, ich glaube wirklich, dass das die ausgeglichenste zweite Liga ist, die ich echt seit ganz, ganz langer Zeit gesehen habe.
Ja, kann ich nur teilen. Ich glaube halt auch, dass es mehr so eine Spitzengruppe gibt bis zum Schluss. Und nicht so, wie sonst die FC-Aufstiege auch immer verliefen, außer, glaube ich, einmal Daumen, ne? Dass man sich relativ früh absetzt. Also das wird auf keinen Fall der Fall sein.
Nee.
Also und was ich auch sagen muss, klar, ein Spiel verändert, kann relativ schnell da die komplette Statik verändern. Aber was mir auch auffällt, es wird trotzdem vieles natürlich nicht so bestraft wie in der Bundesliga. Also wenn ich gesehen habe, Magdeburg hatte in der ersten Halbzeit 3-4 Umschaltsituationen, da wusste ich noch zu Bundesliga, also letztes Jahr macht's klatsch, 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 dann steht der allein vorm wie heißt unser Torwart?
Obisch.
Weiß ich dein Ernst.
Ich wollte Schwäbe sagen. Nee, der steht ja allein vor Obisch. Also das spricht ja sogar noch dafür, dass es sehr wackelig ist, wie unsere Spielanlage ist.
Aber ich glaube, man macht diesen einen Fehler immer im Kopf, dass man denkt, so war das ja bei mir auch lange, dass ich gedacht habe, okay, wir müssen doch eine Mannschaft wie... Gut, Regensburg war jetzt am Wochenende so, aber früher Sandhausen, für mich der Inbegriff, boah, Sandhausen, das hört sich schon gar nicht nach Fußball an. Sondern fährst du dahin, spielst 20 Minuten, machst ein, zwei Halbchancen nicht rein, dann treten die einen Eckball und dann liegst 1-0 zurück. Und dann weißt du jetzt, oh, 70 Minuten gegen die jetzt anlaufen.
Ja, ja, ja.
Und das sind halt Spieler, da kannst du selbst, wir reden jetzt über Waldschmidt, wir reden über Uth, wir haben letztes Jahr bei uns über Benesch gesprochen und jetzt vielleicht Reis, der auch mal wieder in die Spur kommen muss. Du hast dann vielleicht irgendwo Spieler bei Hertha, da sagst du noch, die haben einen Rehse oder sowas, auch sicher ein Ausnahmespieler für dieses Ding. Aber die spielen ja auch alle nicht ohne Grund in der zweiten Liga.
Naja.
Also wenn du bei Bayern oder Dortmund oder Leverkusen spielst, da kann ich schon verlangen, dass die einen Aufsteiger auseinanderspielen. Aber nochmal, da geht ja keiner freiwillig jetzt in die zweite Liga und sagt, boah, ist das geil, mit dem HSV oder mit dem FC oder mit Schalke aufzusteigen. Ja, das ist geil, wenn du kein gutes Bundesliga-Angebot hast, aber das sind halt Zweitligaspieler. Und wenn ich mir unseren Kader angucke zum Beispiel, Breite ist da, gar keine Frage, dann sind wir nach 7 Jahren einfach ein gewöhnlicher Zweitligist, der immer noch Ambitionen hat. Punkt.
Der aber dieses Jahr aufsteigt?
Ich sag dazu gar nichts mehr.
Ich kann es verstehen.
Ja.
Also ich meine, das ist ja wirklich bitter, wenn du das mal bedenkst. Du gehörst immer zu den Favoriten.
Ja, vor allem
du wirst von allen gejagt.
Vor allem
alle wollen
jetzt nicht lachen. Ja.
Nee, okay. Eben.
Ich kann das genauso. Darüber auch nie lustig gemacht. Aber wenn du siehst, wie Schalke durchgereicht wurde oder Hertha, ist es ja fast eigentlich eine Leistung, immer unter den ersten 4 zu sein. Und das meine ich jetzt ohne jede Ironie. Aber du musst halt irgendwann mal den Schritt gehen. Ne?
Naja, klar.
Und das hat der FC halt immer geschafft, spätestens im zweiten Jahr wieder oben zu sein.
Eben, das haben wir eigentlich immer geschafft und ich bin mal gespannt, ob es das noch so wird. Und da wir eben festgestellt haben, dass das nächste Spiel doch nicht ganz so unwichtig ist, nämlich in Düsseldorf das Derby, darfst du jetzt auch noch einen Tipp abgeben, wie das ausgehen wird. Du bist wieder der Erste, du hast immer den ersten Schlag.
1-1.
1-1. Okay, Thomas?
Also ich glaube, dass es eine enorme Bedeutung hat, dieses Spiel, für den FC und sein Umfeld. Nicht nur, weil es ein Derby ist. Und ist ja klar, so, wenn man sich hier anguckt, wie bewerten denn die Leute überhaupt so ein Spiel? Also das Derby ist Gladbach, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen zu. Das andere ist ein Nachbarschaftsderby gegen... Nachbarschaftsduell
Duell.
Gegen Stimmt. einen Club, den man trotz aller Erfolge irgendwie so immer, habe ich so das Gefühl, ja nicht so ganz.
Nö.
Genau. Und dann ist da irgendwie noch Düsseldorf. Die finde ich schon in den letzten Jahren, muss man dann auch sagen, einen stabilen Job eigentlich machen. Die waren ja auch schon mal bis in die Oberliga runtergereicht. Frage ich mich immer, wo ist eigentlich die Kohle? Wir haben über Chollis und Engelhardt gesprochen. Die müssen ja letztes Jahr auch was eingenommen haben. Aber das wird schon, also eine Niederlage würde dann da stehen, dann hast du 7 Punkte nach 6 Spielen.
Die Niederlage wäre schon fatal.
Ja. Und dann glaube ich auch, dass du dir all das, was du jetzt so 3 Pflichtspielsiege am Stück, wir spielen einen guten Fußball, die Leute sind dabei, Kölsches Bilbao und sowas. Nein, aber das würde dann so ein bisschen, glaube ich, bröckeln. Punkt wäre okay, weil du hast dann nicht verloren. Aber ich tendiere eher, wenn ich jetzt sagen müsste, du hast hier 1.000 Euro, mach die auf Sieg Köln oder Sieg Düsseldorf, würde ich eher auf Köln setzen. Mhm. Ich glaube fast ein 2-1. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass so ein Spiel 2-2 ausgeht. Aber der FC verliert nicht.
Das weiß ich ganz genau, aber gut.
Ich sehe es schon als enges Höschen, aber das ist jetzt auch keine gewagte Aussage, weil der Tabellenkonstellation.
Ja, das ist richtig. Also ich sage jetzt mal, dass der FC dieses Spiel gewinnen wird, weil ich aus elfischen Gründen auch immer ein ganz gutes Gefühl habe, weil es auch so ein bisschen so wieder zu passen würde. Ne? Das letzte Spiel vergeigt und dann ein Spiel, wo du vielleicht eher damit rechnest, dass es eng
ist. Geht es dir eigentlich auch so? Oder geht es euch auch so? Man wird irgendwie so, man hängt so am Wochenende, am Sonntag noch nach dem anderen Spiel. Am Montag wird man so wach und denkt so, oh, wir spielen am Samstag, also ihr jetzt in dem Fall, in Düsseldorf. Und dann hörst du ihn nicht rein, denkst, oh, ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Das ja, prüfst du dann jeden Tag und plötzlich Donnerstag kriegst du fast eine Schnappatmung, wenn du dran denkst oder sowas.
Ja, das ist tatsächlich so. Ne? Ja, ja. Bei mir ist es jetzt tatsächlich ein relativ gutes Gefühl, was ich nicht erklären kann, warum. Also jedenfalls nicht nur.
Wie ist dein Gefühl, ist das ein guter Gradmesser eigentlich immer für dann?
Eigentlich ja.
Echt? In der Saison bisher schon überragend, muss man jetzt auch mal sagen.
Ja, danke schön. Danke.
Wie war dein Gefühl von Magdeburg?
Ich
habe mir bezahlt.
Ich hatte eher so mit einem sehr schwierigen Spiel, ich hatte maximal unentschieden
gerechnet. Ja. Ah, okay.
Ich hatte 2-2 getippt, aber ich hatte auch ein bisschen Sorge, dass wir es verlieren.
Und in Schalke hast du ein gutes Gefühl gehabt?
Ja.
Ja, okay.
Aber richtig sogar, 3-1 hat er getippt.
Ich habe genau richtig getippt, 3-1. Boah. Ja.
Also das heißt, der FC gewinnt in Düsseldorf.
4-0, habe ich eben
gesagt. Nee, 3-1 habe ich gesagt.
Zweimal Ballspiel, zweimal Tigges.
Ja. Ja, würde ich sofort nehmen und dann laufe ich hier auch in Sack und Asche rum und werde alles wieder, dann werden wir wieder jubeln über Athletic Bilbao, ne, was du eben schon gesagt hast. Ne? Und ich hatte es ja eben erwähnt.
Schiss Bilbao, ne?
Das war ein Twitter-Spruch.
Ja, ich habe das alles
gehört. Irgendein Fan auf Twitter gebracht und das
für mich ja unvergesslich. Ich bin am Lindenthaler Straßenfest nach eurem Sieg gegen Braunschweig. Kommt ein FC-Fan, also ich würde sagen, zwischen 2,8 und 3,2 Promille auf mich zu. Ey, ihr habt ja nur 4 Punkte. Ich sage ja, ihr doch auch. Ja, bei uns ist ja erst eine Knoten hier Platz. Das war der erste. Und dann kommt eine Freundin auf mich zu und sagt so, ach, ich war gestern im Stadion, ich bin so ergriffen. 50.000 gehen in den Tabellenletzten. Das hebelt wirklich nur in Köln.
Ja,
sag ich, muss dich korrigieren. Das gab es letzte Jahr auch auf Schalke und die haben eine richtige Scheiß-Saison gespielt. Die hatten immer 62 und die, by the way, auch immer 57. Nee, ja. Das glaube ich nicht. Also das ist dann Kölsches Bilbao und das passt dann auch so ein bisschen. Ne?
Ich habe aber noch einen kleinen kurzen Gesprächsblock, deswegen sind wir noch nicht ganz fertig. Ich würde gerne aber vorher eine Chance nutzen, weil ich es am Anfang versemmelt habe. Einige von euch werden aufatmen. Ich sage es aber trotzdem nochmal. Und zwar, die Währung im Internet ist, wie ihr alle wisst, ein Like oder ein Abo. Es kostet euch nichts, also kein Geld, nur ein kleines Drücken. Wenn es euch gefallen hat, was wir hier alles verzapft haben oder wenn ihr gemerkt habt, das regt zu Diskussionen an, dann helft uns doch einfach, indem ihr ein Abo gebt. Oder das Abo drückt und uns ein Like gibt, so war es gedacht. Und wenn ihr noch vielleicht Bücher kaufen sollt, wir haben ja eben schon festgestellt, es gibt welche. Hier noch eins über Jonas Hector, ne? Hat ein talentierter Nachwuchsautor geschrieben. Ja, dann bitte unterstützt uns da und teilt natürlich auch das Video oder letztendlich auch das Audio. Wir sind ja beidseitig aktiv, also von daher unterstützt uns bitte, weil
das ist letztendlich. Du hast jetzt nicht gesagt, wir sind ja beidseitig bespielbar.
Ja, ja, das habe ich Gott sei Dank noch vermieden, aber danke, dass du es noch wenigstens auf den Tapete gemacht hast. Ganz kurz, Nations League, die liegt hinter uns, weil wir haben ja Länderspielpause gemacht hier, haben keinen Talk gemacht. Aber wir haben zwei Spiele gesehen, gegen Ungarn und gegen Holland, der deutschen Nationalmannschaft. Und jetzt darfst du sagen, was du davon gehalten hast.
Von der Nations League oder von den Spielen?
Zur Nations League kommen wir gleich. Erstmal von den Spielen.
Fand ich größtenteils gut. Ich fand es gegen die Niederlande aber auch streckenweise schon arg wackelig. Das wurde mir im Nachgang vielleicht sogar so ein bisschen zu gut geredet, das Spiel als solches.
Ja.
Aber insgesamt bewegt sich die Mannschaft auf einem guten Weg, finde ich. Schon.
Also eine Weiterentwicklung seit der EM oder sagen wir mal so eine Bestätigung. Eine
Weiterentwicklung seit der EM finde ich ein großes Wort, weil du musst ja auch gewisse Spieler ersetzen, aber generell macht es wieder mehr Spaß, einfach zuzugucken. Schon.
Jetzt kommt der Oberkritiker der deutschen Nationalmannschaft. In den letzten Jahren warst du ja eigentlich immer so ein bisschen, hast so ein bisschen skeptisch drauf geguckt. Wie siehst du die Entwicklung?
Also man kann sich das im Moment echt gut angucken. Da bin ich vollkommen bei ihm. Ich finde, die Frage war ja auch so ein bisschen, was macht die Hierarchie in der Mannschaft? Ich finde, dass Pascal Groß das gut gelöst hat auf der Toni Groß-Position, weil Toni Groß für mich bei der EM spielerisch gar nicht so überragend war, wie es jetzt getan wird. Aber er war als Anker halt unfassbar wichtig.
Ja.
Ich glaube, ich weiß, das sehen manche andere, ich glaube auch, dass du im Tor Ruhe hast. Ich finde Ter Stegen einen guten Torwart. Ich habe das letzte Woche gesagt, da wurde ich in der Glanzparade bei Sky so abgehatet, weil ich nur gesagt habe, ich hätte mir gewünscht, dass Manuel Neuer vielleicht auch mal die Größe hat, in der Öffentlichkeit zu sagen, ich wünsche meinem Nachfolger viel Glück, wenn du Fan der Nationalmannschaft bist. Was ich wirklich imponierend finde, weil ich ja auch gedacht habe, wie geht denn das jetzt so, wenn die alle so weg sind? Auch Gündogan ist ja weg. Also Musiala, Havertz und Wirtz, also es ist schon spielerisch. Ich glaube, auch wenn Havertz hier immer sehr kritisch gesehen wird, ich bin eher Havertz Anhänger, das ist spielerisch mit das Beste, was es gibt. Ich glaube, wir müssen gucken, was auf der Mittelstürmerposition passiert.
Ist für mich auch die bessere Havertz-Position in dem Zusammenspiel.
Jetzt die 10, genau. Ja, bin ich vollkommen bei dir, weil das ist einer, der legt lieber vom Tor nochmal quer,
genau,
das andere, das halt macht, auch, der hat nicht diese Torgeile. Ist
ein bisschen auch Typ Lämperle.
Ich
weniger klasse, aber...
Ja, ja, natürlich.
Ich frage mich halt nur, wenn Füllkrug nicht spielt bei West Ham und er tut sich da im Moment ein bisschen schwer. Das sind halt noch 2 Jahre bis Amerika. Ne? Also das könnte so ein Punkt sein. Punkt runter. Du kannst dir das wieder angucken und wir kommen ja gleich dazu. Ich bin ja bekennender Anhänger der Nations League.
Ah, ja. Ja, ich auch.
Dann könnt ihr das beide jetzt begründen, warum. Und da du ja gerade dran warst, nämlich dich.
Ja, weil diese Zeit dieser langweiligen...
Freundschaftsspiele.
Teilweise auch sinnfreien Testländerspiele vorbei ist, weil... das einfach einen gewissen Wettkampfcharakter hat und deswegen ist es auch viel attraktiver. Auch für die einzelnen Teams unter sich, auch mit der Einteilung mit A, B, C, D, ist super, finde ich.
Also es gibt keine mehr Spiele, weil die wären sonst durch sinnlose, ich zitiere dich, Länderspielreisen nach Bratislava, wo vorher 18 Leute absagen. Also Bratislava ist eine schöne Stadt, nicht falsch verstehen.
Also da, wo Bastian Schweinsteiger nie dabei war.
Es gab doch immer die Spieler, die haben dann immer irgendwelche solche Spiele abgesagt. Du spielst zweimal gegen die Niederlande, also ein Top-Gegner. Die Ungarn haben in den letzten Jahren auch eine Entwicklung gemacht. Letztes Jahr hattest du in deiner Gruppe sogar Italien und England. Das sind auch Spiele, die mich einfach als Fan interessieren. Ja. Es geht übrigens um einen Preis, den haben bisher Portugal, Frankreich und Spanien gewonnen, also 3 richtig geile Fußballnationen. Mhm. Es geht um Auf- und Abstieg und es kann sich auch eine Nation wie Georgien, die waren eine Bereicherung, die haben sich über die Nations League qualifiziert.
Ja, die waren wirklich eine Bereicherung.
Also es gibt ganz viele sinnlose Wettbewerbe. FIFA Club WM mit 32 Mannschaften, da frage ich mich wirklich, sind die noch ganz dicht? Übrigens, da muss man nochmal die Vereine fragen. Mhm. Das sind nämlich nicht nur die Verbände. Die Vereine wollen ja auch immer mehr Kohle. Mhm. Das ist ja alles auf verkappte Super League und sowas. Aber die Nations League, ich bin ein Freund davon.
Ah, interessant. Ich hatte so eigentlich fast schon gedacht, dass es in eine andere Richtung geht. Ich tue mich noch ein bisschen schwer damit, aber ich merke, dass sich bei mir so langsam wandelt, eben weil dieser Freundschaftsspielcharakter und dieses 18-Absagen und sonst was immer mehr nachlässt. Es hat noch nicht die Wertigkeit bei mir. Ja. Also die Wertigkeit wie eine WM oder
EM. Aber eine EM hatte 60 auch noch keine Wertigkeit. Da hat sogar Sepp Herberger gesagt, wir verzichten auf die EM, um uns für die WM uns vorzubereiten.
Das muss man sich auch mal überlegen. Verzichtet. Die haben das ja auch nur gemacht, um
mehr nachzusehen die in WM zu kriegen. In den EM-Sonderfolgen. Ne?
Auch genau. Da war die ja beide.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte das vielleicht auch mal sagen, ich weiß gar nicht, ob man das merkt. Er hat Oberarme bekommen. Das ist, also wenn wir gerade über 60 geredet haben, über 60.
Ja, okay. Ja, also
zusammen Boxtraining mit Stefan Raab gemacht.
Ne? Ja, ja, genau. Ich habe ihn trainiert. Du warst aber, der Trainer. Also, du siehst ja, was draus geworden ist. Ne? Also er hat es nicht geschafft. Aber gut, lassen wir das am Rande einfach mal weg. Das ist nämlich für heute durch.
Also, ja, ich will noch eine Anmerkung machen. Ich finde es schon faszinierend, dass Jeff Chabot heute gegen Mbappé, Vinicius und Bellingham spielt. Ne?
Ah, ist das heute? Ja. Champions League verfolge ich dann den FC nicht mehr. Mitch spielt nicht mehr so stark.
Ich habe, das ist bemerkenswert, aber das hat er sich auch verdient.
Ja, ja, absolut.
Ja, ja. Bei Jeff Chabot bin ich ja immer noch beeindruckt, wenn du den siehst am Platz, wenn du den beim Interview, was der für ein Stimmchen hat. Wie so ein zartes Lämmchen. Aber pass auf, wenn ich hier schon so zwei große Experten habe, also Ralf Friedl ist für mich eine Ikone auch des Sports und dann hier den, ich glaube, dreifachen Titelträger des Fußballquizzes.
Ja.
Oh. Das darf ich als Zehnfacher mit meinem Magenta-Team, dürfen wir da schon so sagen, in Gottes grüner Wiese. Wenn ich jetzt nochmal hier bin, dann möchte ich gerne so eine Frage der Woche etablieren.
Bitte.
Ja. Wer ist denn der einzige Fußballer, der in einem Turnier Weltmeister wurde, Torschützenkönig und offiziell zum besten Spieler des Turniers gewählt?
Ach du Scheiße.
Das gibt es nur ein einziges Mal.
Weltmeister, Torschützenkönig.
Oh Gott, jetzt muss ich. Also ihr könnt mitraten, es gibt eine Reise zu gewinnen in das Land dieses Spielers.
Oh Gott, dann ist es bestimmt nicht weit weg. Ne? Ich doch mal hoffe.
Ja, also Ralf Friedrich wird diese Reise für euch planen natürlich.
Ne? Aber ich komme jetzt nicht drauf. Ich habe gerade einen Blackout.
Ist ja kein Problem. Hast du noch was? Ich meine, du bist ja nun wirklich ein Leistungsträger in Gottes grüner Wiese, das muss man ehrlich sagen.
Jules Fontaine?
Da ist ja das Problem, in Frankreich ist ja kein
Weltmeister geworden. Ne?
Ja. Und außerdem war der beste Spieler, glaube ich, auf PD. Es ist Paolo Rossi, 82. Weltmeister mit Italien, 6 Tore mit Italien und offiziell zum besten Spieler gewählt worden.
Nee, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ja. Aber gut, ich kann ja immer noch
lernen. Ihr scheint mit meiner Rubrik nicht so einverstanden zu sein.
Doch, die ist gut. Die ist sehr gut, aber noch schöner hätte ich sie gefunden, wenn ich es gewusst hätte.
Ja, klar. Also es steht also 0-0 zwischen euch beiden.
Ja, steht nur so. Wir haben noch ein
torloses Remis. Darf ich noch eine kurze Quizfrage auf? Bitte. Was war heute vor 13 Jahren, wo ich heute dran erinnert?
13 Jahre.
Heute vor in den sozialen Medien.
2011. Ne?
Mit FC-Bezug.
FC-Bezug, 13 Jahre her. 2011, 17.09.
2011, 17.09. Ich glaube, es war kein Europapokal, das war später. Nee, ist zu spät. Ich dachte jetzt Albert Streit, ne, was kann nicht sein. Gegen...
Wir haben ziemlich heftig verloren, kann das sein?
Nee, ganz im Gegenteil.
Wir haben Derby-Sieg.
Fantastisches 4-1 in Leverkusen, Doppelpack Podolski. Mato Jajalo hat einmal so gespielt, wie er eigentlich immer spielen sollte. Podolski hätte in der 45. vom Platz gemusst.
Ja, Trainer
dann flog
Solbakken,
am Ende Schürrle.
Ja, genau.
Trainer Solbakken und alle haben schon von Europa
gesprochen. Das kann ich nicht vergessen. Oder sagen wir so, das musste ich vergessen. So ist es richtig. Weil wir abgestiegen sind in der Saison.
Stimmt.
Ne? Unter Finke, ach da, legendär, wie er damals Finke zerlegt hat.
Also, das hat ja bis auf mich aufmerksam
beim geworden. FC-Stammtisch hat er dann damals der Volker Finke.
Dann und dann kam der Volker Finke in Frankfurt auf mich in dem Jahr davor, hat mich mit wild wedelnd mit dem Express auf mich zugelaufen.
Schande. Das ging richtig ab. Ich habe den Ausschnitt vor kurzem noch rausgesucht, deswegen weiß ich es. Ne? Also ihr seht schon, wir sind schon bei den Anekdoten angekommen und deswegen machen wir jetzt Schluss.
Schau mal.
Machen dann weiter.
Also, hier, ne? Trainingsanzug, zum nächsten Mal komme ich wieder.
Nein, Sportler dürfen so kommen, der ist eingewechselt worden. Beim nächsten Mal wird er beim FC eingewechselt. Damit sind wir für heute durch und nochmal vielen Dank an euch beide. Hat Riesenspaß gemacht.
Sehr
echte
gerne.
Thekenphilosophen. Bis zum nächsten Mal. Wartet gut. Tschüss zusammen.
Ciao.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf Sendung.